Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
12:12, SWR 1 Leute, heute Vormittag mit einem Mann, der eigentlich aus Stuttgart kommt, hier auch Kindheit, Jugend verbracht hat, irgendwann nach Amerika gegangen ist und jetzt seit vielen Jahren in Berlin lebt. Guten Morgen und herzlich willkommen, Akis.
Hallo, Wolfgang Heim.
Akis ist ein Künstlername und hinter diesem Künstlername steht Achim Bornhack. Wann hat zuletzt ein Mensch zu dir Achim gesagt?
Amt für öffentliche Ordnung heißt er. Werde ich mit Achim Bornhack angesprochen. Akis habe ich, ist mein Künstlername. Und als Achim Bornhack habe ich lange Jahre die Auftragsarbeiten als Regisseur gemacht.
Ja.
Und dann und als Künstler mal als Akis meine Bilder unterzeichnet, so, weil es einfach schneller geht und mir auch Spaß gemacht als Tech, als Graffiti-Künstler. Ja. Und dann vor 2015, als mein erster Film, den ich selber geschrieben habe, Der Nacht mal rauskommt, da habe ich dann gesagt, den habe ich wie ein Kunstwerk gemacht, die komplette Kontrolle gehabt. Und seitdem heiße ich mit meinen Sachen, die ich selber schreibe und mache, Akis.
Also diese Schizophrenie, Bornhack auf der einen und Akis auf der anderen Seite ist hiermit beendet. Wie machen das deine Kinder? Also ich muss dazu sagen, wir haben uns eigentlich vor der Sendung schon immer geduzt, haben zwischenzeitlich mal überlegt, ob wir uns siezen und jetzt sind wir dann doch beim Du geblieben und dann ist es auch gut so. Was sagen deine Töchter dazu?
Die Kleine hat damit angefangen mit Akis. Die konnte nicht Achim sagen, wie die Amis auch nicht. Das kriegen sie nicht raus. Und dann hat die damit angefangen. Und dann hat die Familie mich Akis genannt mit S. Und dann aus dem S ein Z geworden. Und manche nennen mich so, manche so. Manchmal morgens nennen wir mich Akis und abends Achim. So, das hat keine große Bedeutung.
Wir hatten in der letzten Woche zu Gast Christine Marquiton, eine ganz tolle Synchronsprecherin, die künstlerisch sehr vielfältig aufgestellt ist, wie du, die gesagt hat, Corona-technisch ist alles weggebrochen. Wie ist es bei dir?
Nicht ganz. Also bei mir ich schreibe ja jetzt viel. Den Roman, der kam gerade raus vor 2 Monaten und der neue Roman wird schon verhandelt und der alte Roman soll zu einer Serie entwickelt werden. Da schreibe ich und schreiben kann man ja auch. Da ist man ja eh in einer Enklave eigentlich. So, dann hat sich privat bei mir nichts geändert. Meine Wahrnehmung von der Umwelt hat sich geändert. Und ich hab's
inwiefern?
Naja, ich habe das Gefühl schon, dass die ganze Welt mit einmal kurz so einen Schlag auf die Birne bekommen hat und alle irgendwann innehalten und so ein Erkenntnisprozess, glaube ich, bei vielen stattfindet. Also zumindest, ich habe das den Eindruck, dieses schneller, 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 mehr, ist mal für einen kurzen Moment angehalten worden. Also dieser Luxus, in dem wir leben, diese Selbstverständlichkeit, mit der wir alles in Anspruch nehmen, ist, glaube ich, mal für einen kurzen Moment den Leuten bewusst geworden.
Wobei das Paradoxe, finde ich jedenfalls, ist zunächst mal, das Virus behandelt alle gleich.
Ja.
Aber wenn es dann darum geht, mit dem Virus zu leben und vielleicht auch wieder gesund zu werden, zeigen sich halt doch deutliche Unterschiede, wo man lebt.
Oh ja, also wie ich meine Freunde, ich habe lange in Amerika gelebt und habe immer noch enge Kontakte dazu und was die mir erzählen, da ist dann bei vielen Leuten gar nicht mehr die Frage, werde ich krank oder nicht krank, sondern die Angst, dass sie aus der Wohnung rausfliegen und nicht mehr bezahlen können. Wie kriegen wir hier vom Staat Geld in Amerika? Und das Klopapier ist ausverkauft. In Amerika ist Munition, haben mir Freunde erzählt, Munition und Waffen, und sind Schlangen davor. Einer meiner Freunde hat mir erzählt, sie haben an den Fenstern mit Blick auf die Straße den Weg frei gemacht, dass sie Blick auf die Straße haben und die Waffen da positioniert, weil sie Angst haben, dass wir 2006 und 2007 war das, glaube ich, die Riots, ne?
Ja.
Dass da was passiert. Und das ist, wenn wir in Deutschland hier, muss ich sagen, es ist für mich wie im Abrahams Schoß irgendwie.
So. Ja, es gibt kaum ein Land, wo man sich gerade mehr sicher und geborgen fühlt. Oder siehst du das anders?
Ich sehe es ganz genauso und ich finde, das soll man sich auch bewusst sein und dankbar sein, dass das so ist und ich das selbstverständlich alles annehme.
Akis kommt, um es nochmal zu sagen, aus Stuttgart, kommt aus einer Juristenfamilie, Vater Richter, Mutter Rechtsanwältin und er ist trotzdem weder Richter noch Rechtsanwalt, noch Staatsanwalt geworden.
Richtig.
Warum nicht?
Weil das ging nicht anders. Also ich habe, das wäre, glaube ich, die Hölle geworden für mich. Nicht, weil ich mich von meinen Eltern absetzen wollte, sondern weil ich einfach in der Schule war, gab es nur 2 Stunden in der Woche, wo ich Luft holen konnte. Das war Kunstunterricht.
Okay.
Und alles andere, Kunst und Sport, da war ich gut. Und alles andere war die Furchtbare Qualen.
Und Film war immer schon eine frühe Fixierung bei dir?
Ja, war eine frühe Fixierung. Ja, genau, war eine frühe Fixierung. Und genau, aber es gab niemanden im weiten und im nahen Umfeld, der auch irgendwie damit was zu tun hatte.
Ja.
Ich habe mein erstes Praktikum hier gemacht im SWF, hieß das.
In Baden-Baden? Also es gab damals SWF in Baden-Baden und SDR in Stuttgart.
Hier, genau. SDR, genau, okay. Hier war das. Im Schnitt habe ich im Schneiderraum mit 16 mm geschnitten und die haben mich dann zu einer Forsters Falkenau Serie geschickt als Praktikant und dann kam die Filmakademie in Ludwigsburg.
Aha.
Und da bin ich auch, die war gerade in Gründung, das war das allererste Jahr. Sie war noch gar nicht in Ludwigsburg in diesem schönen Kasernen, sondern in so einer Fabrikhalle an der Autobahn.
Trotzdem eine gute Ausbildung?
Das ist toll, ja super. Ich meine, du musst bedenken, damals gab es kein YouTube und keine Handys, wo man und kein Laptop. Da, man brauchte die Kamera, also niemand hatte so eine Kamera. Und da war alles, was man brauchte. Es war ein Traum, da hinzugehen und auch alle Kollegen, gleichaltrige Leute zu haben, die es eben auch das Gleiche vorhatten.
Mhm.
Ja, und da habe ich dann studiert. Und dann habe ich meinen ersten Film auch wieder hier, das war aber Baden-Baden. Schools Out hieß der gemacht, das war eine Auftragsarbeit. Und dann war ich offiziell Regisseur und habe mein Geld als Regisseur verdient.
Wobei das ja von Anfang an immer ein bisschen eine wackelige Angelegenheit war. Also möglicherweise waren die Produktionsbedingungen, als du dann angefangen hast, dann reden wir von den 90er Jahren,
also, ja,
besser als sie heute sind, aber trotzdem gab es ja da keine endgültigen Sicherheiten, oder?
Wie meinst du? Du meinst, als dass man in dem Berufsbild, ja klar.
Dass die Kohle kommt, egal was man macht.
Ja, nee, klar. Das ist, da haben es manche leichter und andere weniger leicht. Und ich habe es aber, ich will das jetzt nicht auf die Branche schieben, ich habe mir das selber, bei mir war es so, dass ich dann vor 10 Jahren war, dass auf der Straße gelandet bin und im LKW gelebt habe. Getrennt von der Familie und kein Geld mehr hatte, Hartz IV nicht beantragen konnte, weil meine Kinder im Ausland auf die Schule gegangen sind, die nicht akzeptiert worden ist in Deutschland. Das wollten wir nicht, dass rauskommt. Das war schon ganz, ganz unten, aber das hat nichts an der Branche zu tun, dass die Branche nicht gut war zu mir, sondern weil ich einfach alles abgelehnt habe und einfach.
Aber wenn du es ansprichst, wie lebt man 2 Jahre in einem LKW?
Das geht, also das, man wundert sich dann immer. Ich habe in Berlin im Winter war es dann halt mit so einer Alufolie, wo man sich da so einwickelt. Es war schon wüst, aber auch nicht so schlimm, wie man es denkt. Man überlebt dann schon. Es ist,
auf Parkplätzen, Straßen,
Parkplätzen, ja.
Rändern oder ja?
Ja, Parkplätzen immer wieder umgeparkt, weil man, das war so ein alter Unimog aus den 60er Jahren, so ein Katastrophenschutzding.
Ja.
Und heute sieht das ganz romantisch aus und so, aber damals war das einfach wie so ein Loch, wo ich mich zurückgezogen habe und froh war, dass ich da ein Dach über dem Kopf hatte.
Ja, und irgendwann auch Existenzängste, wenn das über Wochen andauert, dass man nicht mehr in die Spur kommt zurück?
Ja, nee, Existenzängste nicht. Was soll ich sagen? Also ich meine, man guckt dann halt, wo die Asia-Food-Nudeln für 1,50 €, wo es die gibt und kriegt dann so ein bisschen raus, wie man durchkommt. Man kann mit sehr wenig Geld auskommen. So. Und, aber so richtig Angst, dass ich sterbe, das habe ich nie gehabt. So. Das war nicht der Fall.
Und die Spur zurück, dann irgendwann hat es funktioniert?
Und die Spur zurück war, das ist eine lustige Geschichte, mein LKW waren zerstochene Reifen und ich bin morgens dann zum Dussmann gegangen, habe alles über Strategie, Management geguckt und da war dann ein Buch, wo da drin stand, du musst dich mit das befassen, was du hast und das war eine Skulptur, die ich gebaut habe.
Okay, du hast insgesamt 2 Jahre in so einem alten LKW gelebt, in und um Berlin. Familie war noch in den USA, korrekt? Nee,
die war in Südtirol.
Die war in Südtirol,
okay. In Südtirol, in den Bergen haben wir gelebt, ja, in der Schule.
Und das war, also diese Kombination war dann auch der Grund, weshalb du keine Kohle gekriegt hast in Deutschland.
Ja.
Und irgendwann dann doch den Weg zurückgefunden hast. Wie?
Indem ich alles zusammengerauft habe, was ich hatte. Meine Freunde angerufen habe. Ich hatte eine Skulptur gebaut, so ein Dämon. Ich hatte ein Drehbuch gehabt und habe aus dem einen Film gemacht, der hieß Der Nachtmahr. Und den hatten wir für kein Geld gemacht, also No-Budget-Film. Und der hat irgendwie den Nerv getroffen und war dann auf ganz vielen Festivals. In Locarno ging es los und dann 3-4 Mal um den Planeten rum. Und mit dem bin ich dann quasi wieder so zurück ins Reich der Lebenden.
Und dieser Film war, so wie du es vorhin gesagt oder angedeutet hast, auch der Grund dafür, dass du diese Doppelexistenz zwischen Herrn Bornhack, der du ja eigentlich bist, auf der einen Seite und Akis, dem Künstler, auf der anderen Seite aufgehoben hast.
Ja, genau. Genau.
So war's.
So war's
damals. Genau. So war's. Sag mal, das Gefühl, nach 2 Jahren LKW wieder in einer Wohnung zu leben, wie war das?
Badewanne war super, duschen war super.
Bitte?
Badewanne war, ja. Badewanne war super und duschen, das war fantastisch. Es ist, ja, es ist schön, man genießt dann wieder so die einfachen Dinge und ist dankbar dafür und dafür das, was man hat.
Ja. Der Nachtmahr, also dieser Film, der eine relativ lange Produktionsgeschichte hat, von Anfang bis Ende, ich glaube 13 Jahre. Warum hat es so lange gedauert in deinem Fall?
Ja, zunächst mal habe ich diese Skulptur gebaut, diesen Dämon, diese Puppe, das hat lange gedauert. Und dann hat es eine ganz lange Zeit gebraucht, während ich ihn versucht habe zu finanzieren. Und das hat nicht geklappt, weil er einfach in keinen Genre reinpasst. Mhm. Und da ist viel Zeit bei einem Bach runtergegangen.
Also apropos Genre, es hieß dann immer, das sei eine Mischung aus Horrortrip und Psychodrama, die Geschichte einer 17-Jährigen, die von einem albtraumartigen Wesen heimgesucht wird und der erstmal niemand wirklich glaubt.
Ja, E.T. of Acid hat mal ein Schauspieler gesagt, so ein bisschen. Also sie sieht einen Dämon und die haben eine Seelenverwandtschaft. Und es geht nicht wie im Monsterfilm darum, den Dämon umzubringen, sondern damit klarzukommen. Und du hast es ganz gut zusammengefasst. Ich kann da gar nicht mehr dazu fügen. Das ist der Film. Ja. Spielt im Berliner Untergrund, in Berliner Clubszene. Und hat was Rauschhaftes und dann der Roman, den ich geschrieben habe, Der Hund, der auch unter dem Namen Akis entstanden ist, hat auch so, was mir fehlt in Deutschland in der Filmlandschaft, ist sowas, so ein druckhafter, rauschhafter Erfahrung, wenn ich ins Kino gehe. Das ist, und der Film hat mich mag ihn deswegen immer noch gern, weil er mich so reinsaugt.
Dieser Film hat sehr gute Kritiken gekriegt in der Summe, ist bei vielen Festivals gezeigt worden und war an den Kinokassen wie erfolgreich?
War okay, war tapfer, aber es war jetzt kein Fuck you Goethe oder irgendwie so. Das war aber nicht die Absicht. Das ist, hat auch niemand erwartet, dass das so war, von Anfang an zu schräg. Mhm. Aber das war so wie Neon Demon von, das war zur gleichen Zeit der gleiche Verleih von Niklas Winning-Reffen. Das war so dieses, Zahlen weiß ich nicht so genau, aber ich habe nie gehört, dass er weder erfolgreich noch ein Flop war.
Wie hast du das denn so die ganzen Jahre gemacht, um ja auch finanziell irgendwie über die Runden zu kommen, so eine Art Mischfinanzierung, also eigene künstlerische Projekte auf der einen Seite, wo die Kohle relativ wurscht war und dann halt wieder irgendwelche Auftragsarbeiten, wo man dann halt das Geld reinholt, das man zum Leben braucht.
Genau, ich habe so ein paar Auftragsarbeiten landziehen können, die mir immer schwerer gefallen sind als Regisseur, weil ich da einfach nicht das letzte Entscheidungsrecht habe. Mhm. Und dann habe ich, kann ich ja sagen, ganz banal auch auf der Baustelle gearbeitet, Messebau gemacht. Dann konnte ich immer wieder Kunstwerke verkaufen, Artefakte, die im Rahmen des Nachtmahrs entstanden sind und einen relativ bescheidenen Lebensstandard, dann geht es.
Du hast Regie gemacht bei einem Film, der in kinotechnisch ein Erfolg war, Das wilde Leben, Uschi Obermeier. Das war der Film über diese Frau, über diese bemerkenswerte, wunderbare Frau, die Sie, glaube ich, auch kennengelernt haben dann vor oder während des Drehs.
Vor dem Dreh, ich wollte die unbedingt kennenlernen, weil es ist ja selten, dass man eine Biografie oder ein Biopic, wie man in der Branche sagt, über eine Person macht, die noch lebt.
Ja.
Und das ist eine große Bürde, dass man der Person oder den Personen drum gerecht wird, da musste ich die treffen.
Das schönste Gesicht der 68er-Bewegung, damals die Freundin von Uschi Langhans, die zum Zeitpunkt des Drehs, glaube ich, noch in den USA gelebt hat, als Schmuckdesignerin.
Genau, in Topanga, einem schönen Haus in Topanga. Jetzt ist sie nach Portugal umgezogen, soweit ich weiß, vor ein paar Wochen. Und und Rainer Langhans habe ich kennengelernt, Bockhorn, der eigentlich, muss ich sagen, die spannendste Figur in diesem ganzen Reigen war. Das war der Liebhaber von der Uschi.
Der ehemalige Zuhälter aus Hamburg.
Der kein wirklicher Zuhälter war, aber der so ein Café hatte eigentlich, war so ein Gastronom, aber er war in diesem Milieu drin. Er sah aus wie der Camel-Typ, war so ein wilder Vogel, der durch die Welt gereist ist und der auch aus Stuttgart kommt. Und aber leider gestorben ist. Man weiß nicht, ob Selbstmord war oder ein tragischer Unfall.
Der ist mit dem Motorrad, glaube ich, in den LKW rein.
Ganz genau. Den habe ich leider nicht getroffen, wobei alle anderen habe ich dann getroffen. Und die Uschi eben auch.
Genau. Mhm. Natalia Avellon hat Uschi Obermeier gespielt und dargestellt und hat das, wenn ich mich richtig zurückerinnere, auf eine tolle Art und Weise gemacht. War das beim Casting früh klar, dass sie die Rolle kriegen wird?
Ah, das Casting war, nee, es war früh klar, war es nicht. Wir haben ein riesengroßes Casting gemacht, gigantisch. Und weil eben der Druck groß war, also weil jeder ein Bild von dieser Frau hatte und so eine einmal Jahrhunderterscheinung ist und die zu finden war nicht einfach, aber dann kam sie und hat das gut gemacht und dann hat sie die Rolle gehabt.
Matthias Schweighöfer, wenn ich mich richtig zurückerinnere, war Rainer Langhans.
Genau.
Und dann mussten noch zwei Figuren besetzt werden, die man eigentlich gar nicht besetzen kann. Keith Richards und Mick Jagger.
Keith Richards war am Anfang gesagt, das müssen wir in England casten, das macht gar keinen Sinn in Deutschland. Dann kam aber Alexander Scheer wurde mir vorgestellt, kam nach anderthalb Stunden zu spät zum Casting, besoffen bis zum Anschlag Unterkiefer mit einer Whiskyflasche und einer Gitarre so reingewankt. Das war so unglaublich, was er abgeliefert hat, dass dann der die Rolle bekommen hat. Und es gibt Gerüchte, dass er in Fluch der Karibik 4 den Vater von Keith Richard gespielt hat, der im dritten aufgetaucht, der den jungen Keith Richard gespielt hat. Ob das stimmt, weiß ich, aber es scheint rausgeschnitten worden zu sein, aber behauptet, dass er gecastet und gedreht hat eine Stunde, eine Woche und den da gespielt hat.
Diese Zeit der 68er-Bewegung, wie sehr hat die dein ganz persönlich eigenes Leben geprägt, der du ja eigentlich zu jung bist, um diese Zeit aktuell miterlebt zu haben?
Ich bin nicht in diesen Kreisen groß geworden. Meine Eltern waren sehr liberal, aber keine Hippies. Mhm. Ich bin in der Arbeitersiedlung Neugeroth groß geworden, da war das auch nicht wirklich ein Thema. Aber mich hat es immer interessiert. Das waren wie die 20er, es gab die 60er, es gab die 20er und dann die Zeit der Aufklärung. Es gab immer so Zeiten, wo ich das Gefühl habe, wo sich die Gesellschaft verändert hat. Und das waren die 60er ohne Zweifel. Das ist jetzt das digitale Revolution. Damals war es eben die sexuelle Revolution oder die politische Revolution. Die Kinder der Nazis, die sich da befreit haben.
Der Hund, so heißt das erste Buch, der erste Roman unseres heutigen Gastes, Akis, Filmemacher und Schriftsteller. Wer, Akis, ist der Hund?
Der Hund ist die Hauptfigur in dem neuen Roman, in dem Roman von mir. Und keiner weiß recht, wer ist, woher er kommt, aber wenn er kocht, dann bleibt die Zeit stehen.
Einer, der von ganz weit weg und möglicherweise von ganz weit unten kommt und, wie soll man das formulieren, über einzigartige Geschmacksnerven verfügt, über ein Sensorium, mit dem er Gerichte irgendwie zaubern kann, die vor ihm niemand hinbekommen hat?
So ein bisschen, ja. Oder wie auch Kaspar Hauser, der einfach in der Isolation groß geworden ist, habe ich es mir erklärt. Oder wie ein Blinder, die kriegen ja auch so einen Tastsinn, der übermenschlich ist. Und so dachte ich mir, was ist, wenn einer in der absoluten Isolation lebt, nur übers Essen den Kontakt zur Außenwelt hat eigentlich, Essen gefüttert wird, dann könnte der doch vielleicht anfangen, in dem Essen zu lesen, wie andere in der Zeitung.
Wie bist du auf diese Figur gekommen?
Ich weiß es nicht. Ich bin in die Welt gekommen in Los Angeles, als ich damals gelebt habe, 4 Jahre im Ende der 90er und war ein Freund, der da gearbeitet hat, in so 2 Celebrity-Restaurants. Ob es Sterneküchen waren, weiß ich nicht mehr. Und da habe ich diese Welt kennengelernt und da erstmal diese Sodom und Gomorra in der Küche wahrgenommen, was ich damals überhaupt nicht wusste, dass es existiert.
Was heißt Sodom und Gomorra?
Sodom und Gomorra heißt das da, das Gegenteil im Prinzip von dem paradiesischen, edlen, ruhigen Umfeld im Speisesaal. Aha. Das ist eine. Und direkt im Anschluss daran, nur ein paar Zentimeter durch eine Wand getrennt, ist die Küche. Und da auf engem Raum herrscht da ein unglaublicher Druck. Und da sind Männer, die auf Drogen stehen und unter großem Druck Essen herstellen. Das meine ich mit Sodom und Gomorra.
Also der Druck ist in doppelter Hinsicht groß. Erstmal immer zum richtigen Zeitpunkt entsprechenden 7 Essen für Tisch 3 rauszuhauen. Plus, was die Sternegastronomie auch macht, ausmacht, dann auch noch die entsprechende Qualität sicher und zuverlässig zu liefern.
Genau. Ganz genau, das erste Mal, wo ich das gesehen habe, ich saß da am Pass, mein Kumpel hat da als Bedienung gearbeitet und danach habe ich reingeguckt im Pass und sehen Koch, dem Blut aus der Nase gelaufen ist und der versucht hat, gekocht hat und versucht hat, dass das Blut nicht ins Essen reintropft. Das war das Erste, was ich gesehen habe. Ich wusste natürlich nicht, ob er jetzt sich zu viel Koks durch die Nase gejagt hat, ein paar aufs Maul gekriegt hat oder was weiß ich.
Es ist ja in Corona-Zeiten doppelt abschreckend.
Und in diesem Milieu taucht dann, da taucht einer auf. Und in dem, darum geht es im Prinzip, wie geht die Gesellschaft im Speisesaal oder die Köche mit so einem Genie um? Also ein bisschen wie Amadeus und Salieri, dieser Film von Miloš Forman, ne? Wo der Hofkapellmeister der größte Fan von diesem Genie ist, aber gleichzeitig dadurch seine eigene Mittelmäßigkeit plötzlich kennenlernen.
Ja.
Also der Chefkoch, der hat das Gefühl, möchte ich durch dieses Genie, kann ich wieder zur alter Größe heranwachsen. Und gleichzeitig merkt Dobler, der wird wichtiger und interessanter als ich. Die Sous-Chefin fängt an, sich in Frage zu stellen. Und so werden Ängste und Hoffnungen und Sehnsüchte da ausgelöst.
Weil, was die Hierarchie in Küchen oder in der Spitzengarde, eine extreme Hierarchie herrscht.
Ultra streng. Also ich war noch nie in einem U-Boot, aber so stelle ich es mir vor. Weil jedes Business hat seinen Chef. Ihr werdet es ja auch haben im Sender. Aber man sitzt nicht in einem Raum. Manchmal sieht man, das ganze Kontinente liegen zwischen der Chefetage und dem Angestellten. Und da ist halt ein enger Raum, kaum Sauerstoff, heiß, wenig Platz. Und
der Ton?
Der Ton? Der Ton ist, wie man sich so vorstellt. Also faschistoid, rassistisch, sexistisch.
Meinst du heute auch noch oder hat sich da was verändert?
Es ändert sich massiv. Also das war erstens damals Ende der 90er, da gab es die Showküchen noch nicht, da war das alles noch versteckt. Heute ist es natürlich anders. Es ist ja an allen, auch eBay, Facebook, alle, die mit Angestellten geht man heutzutage anders um. Und es ist in Küchen nicht anders. Es ist der Roman handelt von einer Oldschool-Küche.
Ja. Wie
es
vorher war. Diese ja, letztlich schizophrene Situation. Als Gast kommst du in ein edles Ambiente der Spitzengastronomie. Das zum einen und irgendwie drei Türen weiter ist in der Küche das nackte Grauen. Mhm. Kann man es auf diesen Vergleich bringen?
Ich würde es jetzt nicht drei Räume weiter, sondern direkt Tür an Tür. Also es gibt ja diesen kleinen Durchgang, der Pass nennt man das, die Durchreiche. Und er verbindet diese zwei Welten.
Okay.
Das ist schon eine spannende Welt. Im Prinzip entzündet sich da so eine ganze Gesellschaft eigentlich im Prinzip. Und das Buch wird ein bisschen, manchmal ist eine große Ehre für mich, obwohl ich den Vergleich nicht ganz so nachfinden kann mit dem Parfum, wo es da auch so eine Suche von dem Geruch und Geschmack sind ja sehr ähnlich. Das Parfum handelt allerdings von der Biografie, während der Hund handelt eher von den Leuten, die mit diesem es geht weniger um den Hund selber. Man wird nie rausfinden, woher er kommt. Ähnlich wie beim Nachtmahl. Es ist wie eine dämonische Kraft, die kommt und alles durcheinander bringt. Mhm. Es geht eher um die Menschen in diesem Restaurant, wie die damit umgehen. Wie die damit umgehen. Was da für den auf dem Spiel steht. Und,
Es gibt, was das Schreiben des Romans angeht, wenn ich es richtig sehe, zwei Möglichkeiten. Es gibt diesen Schriftstellertypus, der exakt plant, da gibt's den Plot, da steht das Ende schon fest, bevor man überhaupt den ersten Satz geschrieben hat. Und da gibt's andere, die sich sozusagen frei inspirieren lassen und sich hinbegeben oder treiben lassen, wo einen die Fantasie halt gerade hinträgt. Wie ist es bei dir gewesen?
Ja, komischerweise weder noch. Also was du auch vorhin gemeint hast, wie ist es, vom weißen Blatt Papier zu sitzen, das gibt's bei mir gar nicht. Also ich, auch der Nachtmahr und alle anderen Geschichten, die ich geschrieben habe, entstehen so, dass ich endlos viele Notizen sammle. Nachts beim Autofahren, egal wann, wo, auch in Situationen, wo ich gar nicht schreiben kann, mache ich Sprachnotizen, sammle und kultiviere das im Prinzip und katalogisiere. Und irgendwann gibt's dann so einen Berg an Ideen, der sich wie so ein Klumpen zusammenballt und dann merke ich, das ist eine Geschichte. Dann gucke ich mir die Sachen an und das dann eher wie so ein Archäologe, der eine zerbrochene Vase wieder neu versucht zusammenzusetzen.
Ja.
Und das ist dann, erst dann setze ich mich hin vorm Papier und schreibe das eigentlich nur noch auf. Und das geht dann ganz, ganz schnell. Also die erste Fassung vom Hund hatte ich in 2 Wochen geschrieben, den Nachtmahl hatte ich in 1 Woche geschrieben. Und dann fängt die eigentliche Arbeit an, dass ich das immer und immer und immer und immer wieder überarbeite und redigiere. Aber insofern ist ganz am Anfang eine ultrafreie Herangehensweise. Wo manchmal auch gar nicht wo ich gar nicht weiß, ob das eine Geschichte wird oder vielleicht irgendwie ein Bild oder so. Und dann aber ganz, 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 ganz präzise wie im Operationssaal
seziere. Wobei dieses zum 7., 8., 9. Mal etwas umschreiben ja auch was Ermüdendes hat, oder?
7., 8., 9. Mal, da geht's gerade los beim 7., 8., 9. Mal.
Echt?
Na, wirklich, ja, sicher.
Okay.
Also der Verlag, beim Nachtmahl war es gleich, haben die Produzenten auch dann gemeint, beim Schnitt ist es ähnlich und hier beim Schreiben, die Lektorin meinte, es ist gut so, du kannst es lassen. Aber selbst wenn ich es jetzt durchlese, wird das so ein Ich würde da weiterschreiben, umschreiben, kürzen. Es hört nicht auf. Das war jeden Tag, zwei Jahre lang, immer 100 Fassungen vielleicht oder so.
Ja.
Hab's nicht mehr gezählt. Und so, dass es irgendwann mal an dem Punkt ist, wo ich das Gefühl habe, jetzt transportiert es die Wucht, die ich so erlebt habe und die ich gerne lesen möchte und sehen möchte.
Die Bildhauerei, ist das ein Hobby? Ist das etwas, was in deinem Leben eine besondere Wichtigkeit hat oder auch eine Perspektive hat? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt damit nicht so eine Reichweite wie jetzt mit den Filmen.
Ja.
Aber zum Beispiel das erste Mal, als eins wirklich sichtbar geworden ist, war dieser Dämon, in der im Nachtmahl die Hauptrolle spielt. Der kann man jetzt nicht klassisch als Bildhauerei bezeichnen, weil es nicht aus Stein ist oder einfach eine Puppe ist, aber trotzdem eine dreidimensionale Plastik. Jetzt bin ich gerade an Betonreliefs, so groß monumentale Betonreliefs, an denen ich arbeite, aber teste
was
schon.
Was passiert mit denen?
Na, wenn die fertig sind, werden sie hoffentlich ausgestellt. Aber momentan ist eben so, dass in der Sekunde oder in diesen Tagen, wo ich hier sitze, der zweite Roman eigentlich das Thema ist und Schreiben eher, da komme ich nicht dazu.
Aber wie funktioniert das dann mit der Bildhauerei? Du machst irgendwas fertig, sind das dann Auftragsarbeiten oder machst du irgendwas fertig und guckst, ob jemand dann anschließend Interesse hat?
So mache ich es mit allem, auch mit den Geschichten, die ich schreibe. Also das ist, nur so geht's bei mir eigentlich, weil ich selber bis zu dem Zeitpunkt, wo es gut ist und fertig ist, auch niemand zeigen will.
Bist du ein guter Verkäufer deiner selbst?
Nein, leider nein.
Ja. Leider nein. Da würde ich mich nahtlos dem anschließen.
Aber ich meine, Verkauf, ich habe einen guten Agenten, bei ICM bin ich jetzt in Amerika und in Deutschland habe ich einen guten Anwalt. Was das Vertragliche angeht, da muss ich mir keine Sorgen machen, aber sagen wir mal, mich verkaufen war nie so meine Stärke.
Was Amerika angeht, du hast mit Familie in den USA gelebt, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, Hollywood, Traumfabrik, was hast du dort gemacht?
Naja, dort habe ich eigentlich de facto gearbeitet oder gedreht, eigentlich nichts. Wir haben dann in Venice Beach gewohnt, meine erste Tochter war geboren und kurz bevor wir zurück nach Deutschland sind, ist meine zweite geboren worden. Ich habe da schon die ersten Drehbücher geschrieben, ich habe die Figur des Nachtmahls gebaut. Ich bin mit Kameras durch die Nacht gezogen und habe Dokumentaraufnahmen gedreht, die ganze Stadt mir angeguckt, die Flipside, wie mein Kumpel gesagt hat und eben dann auch die ersten Aufschriebe von dem Hund. Gemacht. Und dann war die Zeit auch schon um. Also direkt de facto gedreht habe ich da drüben nicht.
Das heißt, es ist entsprechend schwierig, auch als Deutscher in dieses amerikanische Hollywood-System reinzukommen?
Das weiß ich nicht. Bei mir war es so, dass ich leider von einer Arroganz geplagt war, die mich heute Kopfschütteln macht. Ich habe wahnsinnig viele Angebote bekommen. Das war Lola Rent die Zeit damals. Ich bin rübergegangen und habe große, tolle Angebote gehabt und habe die nicht angenommen. Eins war mit Catherine Zeta-Jones und andere war die Krähe Teil 2, glaube ich, oder 3. Und je mehr ich abgesagt habe, desto interessanter wurde ich dann irgendwie. Das war die American History X-Clique, die da bei uns am Strand dann aufgetaucht ist und bei Partys war und so bin ich da reingekommen.
Und aber es funktioniert ja nur, wenn man irgendwann nach vielen Absagen auch mal was annimmt.
Ja, eben. Und das habe ich dann, und dann habe ich den Zeitpunkt verpasst. Und dann, genau. Aber,
ist irgendwie
aber,
doof, ne?
Irgendwie doof. Ja, mein Gott, aber sonst, ich wollte halt endlich meine eigenen Sachen machen, meine eigenen Geschichten schreiben. Ich hatte schon Auftragsarbeiten hinter mir und da dachte, ich kann das mein Leben lang machen, aber jetzt will ich meine eigene Geschichte machen.
Es gibt ja so ein paar Deutsche, die es geschafft haben, also Wolfgang Petersen als Regisseur beispielsweise oder jemand wie Armin Müller-Stahl auch als Schauspieler. Und die haben schon auch immer geschildert, wenn ich das richtig sehe, dass es schon fast doppelt schwer ist, als Deutscher da in Hollywood Fuß zu fassen.
Als Deutscher weiß ich nicht, ob man es da besonders schwer hat. Roland Emmerich hat es ja auch geschafft. Anna-Julia Förster, eine Freundin von mir, dreht da drüben auch. Aber diese Art von Filmen haben mich nie interessiert. Das war immer der Autorenfilm. Werner Herzog ist ein großes Vorbild. Gaspar Noé, David Lynch, Tarkovsky, Buñuel. Gut, Buñuel hat Auftragsarbeiten gemacht, aber all diejenigen haben eigene Geschichten erzählt. Und das ist nicht unbedingt das, wo jetzt Emmerich oder Petersen, sagen wir mal, den Weg sind sie nicht gegangen. Deswegen weiß ich nicht, ob das deckungsgleich mit dem wäre, was mir passiert ist.
Gibt es eine Fortsetzung des Hundes?
Eine Fortsetzung als Roman, meinst du?
Ja.
Na, nee, das hat aber jetzt das Interesse von Produzenten und Streamingdiensten erregt. Und das wird jetzt gerade verkauft worden. Und
als Film?
Als Serie.
Als Serie?
Mhm.
Also, verzeih die Frage, aber reicht das als Serie?
Ja.
Oder muss dann
noch da Text dazu kommen? Na klar. Ja. Da muss man was an. Da geht man dann die einzelnen Charaktere, untersucht man dann noch tiefer. Ja. Und macht einen Ausblick für die nächste Staffel.
Hast du sowas schon mal gemacht?
Nee, aber ich finde das wahnsinnig spannend.
Ich wollte gerade sagen, ist ja reizvoll, mal was komplett Neues auszuprobieren.
Ja, der Roman war auch was komplett Neues, habe ich auch vorher noch nie gemacht. Mich interessieren immer Sachen, die ich noch nicht gemacht habe.
Dann hoffen wir alle gemeinsam auf eine Nach-Corona-Zeit, die Dinge dann irgendwie auch wieder normalisiert. Also für die Filmbranche ist das nicht ganz ohne Belang, nachdem nicht mehr gedreht wird. Ja. Und nachdem es einen Filmstart-Stopp nach dem anderen gibt.
Ja, das ist tatsächlich so, in Amerika kriegt man keine Versicherung mehr für die Dreharbeiten, in Deutschland ist es ähnlich. Wie ich es ja schon am Anfang gesagt habe, mich betrifft es jetzt nicht so hart, weil ich ja andere Disziplinen schreiben kann ich ja immer. Aber es wird ja natürlich, wir wissen, dass die Welt nicht daran zugrunde gehen wird. Das wird weitergehen irgendwann mal. Und dann wird wieder gedreht werden.
Ja, positiv gedreht. Was können wir alle gemeinsam oder auch jeder für sich aus dieser Katastrophe dann lernen für die Zukunft? Hm.
Stellst du Fragen, wenn du in
von Sekunden, also, Minuten. Verzeihung, aber die schwierigste Frage dann doch zum Schluss.
Naja, was wir lernen können, was mich freut, wo ich das Gefühl habe, die Leute lernen das tatsächlich, dass sie sich ein bisschen bescheidener, nicht noch mehr, dass dieser Raubbau an uns selbst und an der Welt, Umwelt, an der Art des Essens, dass wir da einfach ein bisschen langsamer tun können und es uns trotzdem gut geht dabei. Nicht alles als selbstverständlich sehen und auch Acht geben auf die anderen. Du hast mit Virologen zu tun gehabt, du hast hier Leute interviewt, du kannst es besser beantworten. Was ist konkret, wie wir uns verhalten müssen, um Viren zu verhindern? Das weiß ich nicht so gut wie du.
Also das wäre jetzt ein komplett neues Fass, aber kurz zusammengefasst, das Wichtigste ist, dass man die Vorsichtsmaßnahmen einhält, dass man den Abstand einhält und sich nicht anhusten lässt und andere nicht anhustet.
Na, guck mal.
Und ansonsten die Hände wäscht.
So. Ja, das ist doch schon mal was.
Sind wir durch. Vielen Dank.
Gerne, danke dir.
Alles Gute.
Ebenso.
Eins gehört.